Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit ging Jesus zum Ölberg. Am frühen Morgen begab er sich wieder in den Tempel. Alles Volk kam zu ihm, er setzte sich und lehrte sie. Da brachten die Schriftgelehrten und die Pharisäer eine Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte und sagten zu ihm: Meister, diese Frau wurde beim Ehebruch auf frischer Tat ertappt. Mose hat uns im Gesetz vorgeschrieben, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? Mit diesen Worten wollten sie ihn auf die Probe stellen, um einen Grund zu haben, ihn anzuklagen. Jesus aber bückte sich und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie hartnäckig weiterfragten, richtete er sich auf und sagte zu ihnen: Wer von euch ohne Sünde ist, werfe als erster einen Stein auf sie. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie das gehört hatten, ging einer nach dem anderen fort. Zuerst die Ältesten, und Jesus blieb allein zurück mit der Frau, die noch in der Mitte stand. Er richtete sich auf und sagte zu ihr: Frau, wo sind Sie geblieben? Hat dich keiner verurteilt? Sie antwortete: Keiner, Herr. Da sagte Jesus zu ihr: Auch ich verurteile dich nicht. Geh und sündige von jetzt an nicht mehr. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Gottesdienstbesucher, Schwestern und Brüder, liebe Kinder, Computer sind aus unserer Welt nicht mehr wegzudenken. Jeder Betrieb, jede Firma muss mit Computern, mit elektronischen Geräten umgehen können. Kinder können das vor allem sehr gut, aber auch ältere Menschen tun das zunehmend. Ich besuche öfter eine ältere Dame, mit 90 hat sie einen Computer geschenkt bekommen, um mit ihren Kindern weltweit zu kommunizieren. Heuer wird sie 100 und sie kommuniziert immer noch mit dem Computer und mit den Kindern, die überall verstreut sind. Und manchmal ärgert sie sich, weil der Computer nicht das tut, was sie gerne möchte. Aber auch der Computer ist nur einer von Menschen programmiertes Ding, könnte man sagen. Wir erwarten von der Technik, dass sie unsere Fehler minimiert. Das gelingt uns nicht ganz. Wie Sie vielleicht beobachtet haben, ist gerade die Analyse des Flugzeugabsturzes von Äthiopien herausgekommen. Da hat man gemeint, dass ganz vorsichtig die Software dieses Programmes einen Fehler hatte. Also auch auf diese können wir uns nicht verlassen. Dass Menschen Fehler machen und wie gesagt auch die Maschinen, das wissen wir. Das gehört zu unserem Leben dazu. Manchmal können wir gar nicht damit leben. Menschen, die perfekt sein wollen, können das schon gar nicht. Den Schriftgelehrten und den Pharisäern, die Jesus nun eine Frage stellen und zum konkreten Fall des Ehebruches ihn in Verlegenheit bringen wollen, entgegnete er: Wer von euch ohne Fehler ist, also theologisch gesprochen ohne Sünde, der werfe den ersten Stein. Das gilt bis heute als ein Wort, das uns verstummen lässt. Wer, wie gesagt, ist ohne Fehler? Wer ist ohne Sünde? Wir leben einem ständigen Spagat zwischen ethischen Idealen, die wir aufstellen, gerade religiöse Gemeinschaften wie wir, und den menschlichen Schwächen, die wir haben, Fehler, die wir kaum losbringen. Gerne stellen wir uns in dieser Frage auf die Seite Jesu natürlich, der die Frau vor dem gewaltsamen Zugriff rettet. Die große Herausforderung beginnt aber erst nach diesem Wort. Ich verurteile dich nicht, geh hin und sündige nicht mehr von jetzt an. Wie soll das genau gehen? Die meisten Menschen versuchen also, die Fehler, die sie einsehen, nicht mehr zu begehen. Und das ist auch gut so. Ich erinnere mich immer an das Gespräch, das ich als Kaplan geführt habe mit einem Jugendlichen, den ich gefragt habe, hast du schon einmal einen Fehler gemacht? Nein, er war nicht sehr interessiert an diesem Gespräch. Hast du schon einmal gelogen, habe ich gesagt. Ja, natürlich, hat er gemeint, schon oft habe ich gelogen, aber das macht ohnehin jeder. Dieses Bewusstsein, dass wir Fehler haben, sie vielleicht auch eingestehen und daraus etwas lernen können, bleibt den Menschen immer an seiner Seite. Paulus sagt selber, das Wollen ist bei mir vorhanden, aber ich vermag das Gute nicht zu verwirklichen. Das sind unsere Lippenbekenntnisse bis heute. Und er meint weiter, denn ich tue nicht das Gute, das ich eigentlich will, sondern das Böse, das ich nicht will. Das Ringen um das Gute bleibt also uns nicht erspart. Ich lade Sie ein, im konkreten Beispiel des Evangeliums zu überlegen, was oder wie sich diese Fortsetzung der Geschichte ereignen könnte. Wo ist diese Frau hingegangen nach diesem Wort Jesu? Zum betrogenen Ehemann? Zum Freund? In die Herkunftsfamilie, in ihre Sippe zurück. Für die damalige Zeit scheint das alles sehr schwer vorstellbar. Vielleicht ist sie sogar bei Jesus geblieben. Mit Jesus zogen damals eine Reihe von Personen mit, die, so könnte man sagen, mit einer angeschlagenen Persönlichkeit waren. Das müssen Männer und Frauen gewesen sein, die ihre Familie verlassen haben und mit Jesus herumgezogen sind. Matthäus ist einer, ein Zöllner, der vieles unterschlagen hat. Andere gehörten zu einer Gruppe von Aufständischen. Und von den Frauen, die auch namentlich genannt wurden im Evangelium, heißt es oft, Jesus hat sie von bösen Geistern geheilt. Was für eine seltsame Gesellschaft Jesu. Diese seltsame Gesellschaft Jesus von damals wollte auch die Gesellschaft in dieser Zeit verändern. Sind wir heute auch eine seltsame Gesellschaft Jesu? Wir kommen uns doch besser vor als diese genannten Menschen. Die Kirche ist auch heute nicht eine Gemeinschaft von Fehlerlosen. Da gibt es einen großen Konfliktpotenzial. Wie sollen wir heute leben und mit Menschen umgehen, die christliche Ideale nicht erfüllen können? Wie sollen wir mit Menschen umgehen, die etwas versprochen haben, aber es im Laufe ihres Lebens nicht gehalten haben? Ehen, die zerbrochen sind, Erwachsene, die Kinder missbraucht haben, Menschen, die sich am öffentlichen Gut bereichert haben. Eine seltsame Gesellschaft Jesu heute. Der Apostel Paulus fordert im Brief an die Galater auf, eine Lösung zu finden untereinander. Nur in Gemeinschaft ist auch das alles möglich. Einer trage des anderen Last, sagt er. Die eigenen Unvollkommenheiten und die Schwachheiten der Menschen zu ertragen und seiner eigenen, das ist also das Ziel, das, was Gott von uns möchte. Nicht allein im Fehler unterzugehen, sondern in der Gemeinschaft einander zu tragen. Und so sind wir wie Paulus selber, der in der Lesung gesagt hat, zurückgeworfen auf das Eigentliche. Christus will ich erkennen, sagt Paulus. Es geht nicht um meine Fehler, um die Fehler des anderen vordergründig, sondern es geht um Christus, der eine Perspektive erschließt. Gerade jetzt vor Ostern und zu Ostern. Christus will ich erkennen. Was hat das für eine Bedeutung in dieser Welt? Und ich will erkennen die Macht seiner Auferstehung. Davon ist Paulus begeistert und das will er. Die Auferstehung ist nicht nur ein Wort, das wir religiös sagen, sondern diese Auferstehung heißt neues Leben ermöglichen, das Gott uns schenkt, das Gott seinem Sohn Jesus geschenkt hat. Und aus dieser Ermöglichung entsteht die Macht, dieses Leben weiterzugeben. Christus will ich erkennen und die Macht seiner Auferstehung. Nur in dieser Macht können auch wir heute leben, denn das ist und war zu allen Zeiten, wie Paulus sagt, unsere himmlische Berufung. Amen.